Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Die Schule fängt an für Tausende von Kindern in der Schweiz. Die Schule fängt für Tausende von Kindern in der Schweiz wieder an. Und obwohl das Camille Lotte und mich das eigentlich nicht mehr so direkt betrifft, beschäftigt das Thema Jahr für Jahr immer mehr. Die integrative Schule. Es ist ein Brennpunkt, den niemand so recht anlängen will, und doch nehmen die kritischen Stimmen zu. Wie heisst der Brennpunkt wirklich ist, das diskutieren wir in der neuen Folge von Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit Camille Lotte. Ja, die integrative Schule, das beschäftigt immer wieder. Jetzt brauchen wir aber zuerst einmal ein paar Fakten, bevor wir über das diskutieren. Und Camille, du hast dich intensiv beschäftigt mit diesem Thema. Wann hat es eigentlich alles angefangen?
Wenn man sich das anschaut, kann man sagen, so in den Nullerjahren, so ein bisschen auch nach 2005, hat sich die Idee durchgesetzt, dass eben verhaltensauffällige, lernschwache oder auch behinderte Kinder, die sollen die Regelklasse besuchen. Also man kommt von dieser Idee von einer Sonderschule ab. Und das hat dann politisch auch Fuss gefasst, wie 2007. Dort sind nämlich 16 Kantone mittlerweile dem Sonderpädagogik-Konkordat beitreten, und das will eben, dass man so den Vorzug hat von der Integration gegenüber der Separierung von Kindern, die da Probleme hat. Und die Idee war, dass man Kleinklassen und Förderklassen abschafft und alle miteinander unterrichtet. Und es ist ein mega, mega heisses Thema und auch ein sehr emotionales Thema, aber es hat Probleme, die da sind, und die müssen wir diskutieren. Ich habe mir nämlich dazu ein bisschen die wissenschaftlichen Aspekte angeschaut und bin dann auf eine Studie gestossen aus dem Jahr 2021. Die hat eben die integrative Schule angeschaut und hat herausgefunden, ab 15-20% der Kinder, die irgendwie sie sagen dann besondere Bildungsförderung oder Bildungsbedürfnis brauchen, hat es eine negative Auswirkung auf die Lernleistung der anderen Mitschüler in einer Klasse. Das können wir feststellen. Und es sagt so, dass es im Schnitt pro Klasse tatsächlich 4-5 von diesen Kindern gibt, die jetzt eben halt in der integrativen Schule gemeinsam mit allen anderen in der gleichen Klasse hocken. Und was man kann sagen, im urbanen Umfeld, dort sind die Probleme natürlich grösser als auf dem Land. Ist wieder mal gut, dass wir über das Land reden.
Sehr gut, ja.
Es hat natürlich auch ganz viel mit Sprachproblemen zu tun. Und dort, wo du natürlich einen höheren Ausländeranteil hast, wo du über Jahre hast können feststellen, dass es immer weniger Kinder, die Deutsch als Zweitsprache schon können, wenn sie in den Kindergarten kommen oder in die Primarschule, dort hast du natürlich andere Voraussetzungen und damit auch mehr Probleme. Oder halt mehr Schüler in den Klassen, die eben so Sondermassnahmen brauchen. Jetzt das Konkordat, für die das vielleicht noch nicht so gut kennen oder wissen, was das ist. Oder vielleicht, glaub, wenn man es kennt, ist es Hooligan-Konkordat. Das ist so ein bisschen das Berühmteste, was man kennt. Aber Kantone können zum Beispiel sich zusammenschliessen, eben in Fragen, die sie als Kanton betreffen, und können dann kantonale Gesetze und Verordnungen vereinheitlichen, ohne dass es dafür ein Bundesgesetz braucht. Und die Idee ist, dass auch bei der integrativen Schule, dass man eben mit diesen 16 Kantonen so ein bisschen die gleichen Regeln, die gleichen Prinzipien abmacht. Das ist so ein bisschen die Möglichkeit von dem Konkordat, wo aber jetzt die integrative Schule doch immer mehr in der Kritik steht. Jetzt politisch, Steffi, du hast es sicher auch schon ein paar Mal in deiner politischen Laufbahn mitbekommen, dass das ein Thema ist.
Ja, definitiv. Aber wir haben es immer so ein bisschen mit Samthändchen angelenkt, und es war ja auch mehr ein Linksthema gewesen. Aber eine Zeit lang, und man sieht jetzt, dass das ein riesen Fehler war, dass die Linke Politik zu überlassen. Das haben auch die Parteien gemerkt, und vor allem, das muss man jetzt mal an der FDP ein Kränzchen winden, sie hat ein Positionspapier herausgegeben, das wirklich sehr direkt die Abschaffung von der integrativen Schule verlangt. Ist ja eigentlich noch krass, dass sie mal direkt etwas fordern, nicht durch die Blume.
Es zeigt ja auch irgendwie, wenn das sogar bis zu einer FDP kommt, oder? Wie gross auch die Zweifel in der Gesellschaft da sind, dass man so etwas kann durchsetzen kann an dieser integrativen Schule. Es ist aber natürlich so, dass es auf kantonaler Ebene schon unterschiedliche politische Bewegungen gegeben hat, die versucht haben, etwas zu ändern. Zum Beispiel im Kanton Nidwalden hat es schon für Diskussionen gesorgt, dass man überhaupt mal eine Standortbestimmung, so eine Überprüfung machen will. Wie gut funktioniert die integrative Schule? Im Kanton Luzern gibt es zum Beispiel Pilotprojekte, wo, wenn Kinder eben, wenn man bei denen sozusagen feststellt, dass das mit der Integration in der normalen Klasse nicht funktioniert, dass man die eben in Sonderklassen kann umplatzieren für eine gewisse Zeit und die dann wieder immer mit der Idee, die wieder so ein bisschen die Regelklassen zurückzuführen. Aber es gibt auch kantonale Initiativen, die ja wirklich eine Kehrtwende fordern. Aber der grosse Paukenschlag in dem Sinn, dass man sagt, hey, wir haben einen Kanton, der sagt, wir schaffen die integrative Schule wieder ab, wir gehen zurück zum ursprüngliche Modell, das gibt es in dem Sinn noch nicht. Aber du und ich werden in dem Podcast über mögliche andere Varianten oder Lösungen reden. Aber zuerst mal fände ich es spannend, dass du und ich so ein bisschen die Argumente anschauen für die integrative Schule und auch die dagegen. Und ich bin da ein bisschen rumstöbern, was spricht denn so für die integrative Schule? Und man muss sagen, Inklusion, ja, das ist ein Menschenrecht. Das ist so ein bisschen das grösste Argument, das man da hat. Aber es geht darum, dass auch Bildungsforscher sagen, wenn man Schüler eben mit Lernschwächen in der integrativen Schule hat, also in der normalen Klasse, die sagen eben im Vergleich zu Schülern in der Sonderschule, in Sonderklassen, die sagen eben schon weiter. Und das ist so ein wichtiges Argument, wie die Entwicklung gefördert wird. Und vor allem, dass so ein bisschen Stigma von der Sonderschule, die ja negativ ist, dass das weggeht. Sind das Argumente, die bei dir ankommen?
Und du hast gefragt, ob ich diese Argumente überzeugend finde. Ich finde halt, auch mit dem Menschenrecht finde ich unglaublich schwierig, weil ich finde, ist Inklusion wirklich ein Menschenrecht? Oder? Und da kommst du in eine hochphilosophische Diskussion rein. Was gehört zu einem Menschenrecht? Aufgrund von was tut sich ein Menschenrecht legitimieren? Und ich glaube, ja, da kann man sich jetzt darüber streiten, das ist eine andere Diskussion. Für mich ziehen diese Argumente nicht wirklich, weil ich habe das Gefühl, bei der sozialen Entwicklung, das mag sein, aber in der persönlichen Entwicklung, glaube ich, ist die Frustration riesig. Weil du hast ja nie ein Erfolgserlebnis, weil du gehörst immer zu den Schwachen. Du bist nie der Beste. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch für ein Kind, dass es diese Erfolgserlebnis mal hat, um die Motivation zu haben, weiterzulernen. Weil weiterlernen, klar, man sagt, aus Fehlern lernt man, aber was motiviert dich, wenn du mal gut bist, oder? Und ich glaube, das passiert eben bei den meisten Kindern nicht, die nachher in die normale Klasse integriert werden. Und du bist ja gleich immer ein bisschen der Aussetzung, weil du eben schwächer bist. Und das checken ja die anderen auch. Darum glaube ich, es verschiebt vielleicht den Ausschluss ein bisschen von den Kindern. Oder? Wie siehst du es?
Grundsätzlich finde ich ja den Gedanken gut, dass du Kind wie möglichst die gleichen Chancen willst geben. Und ich glaube, das ist auch eine Anforderung, die ich ja habe an unsere Schule. Die Realität ist halt einfach mittlerweile eine bittere andere, ist mein Eindruck. Aber ich wäre ja dafür, dass man sagt, hey, man sollte möglichst normal können in der Schule sein und lernen und allen die Chance geben. Aber man muss auch realistisch sein und sagen, hey, es gibt gewisse Punkte, an denen geht es einfach nicht mehr und es funktioniert nicht. Und wir müssen immer ja, das Wohl vom Kind eigentlich an die oberste Stelle stellen. Und zwar nicht nur von denen, die Hilfe brauchen, sondern auch von den anderen, die in der Klasse sind. Weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen. Wir reden ja nicht nur immer über, was brauchen die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, sondern wir müssen auch darüber reden, was brauchen dann die Kinder, die jetzt keine sonderpädagogische Behandlung nötig haben, in einer Klasse, in der Schule, damit sie erfolgreich sein können. Und darum eigentlich ein schöner Gedanke, aber die Realität ist ein bisschen eine andere. Weil, als ich auf die Suche bin nach dem Argument dagegen, bin ich auf eine Umfrage gestossen unter 10'000 Lehrern und mehr als die Hälfte hat gesagt, dass sie die integrative Schule als Zusatzbelastung wahrnehmen. Und das finde ich natürlich schon krass, wenn fast jeder zweite Lehrer mit dem Mühe hat.
Definitiv. Und vielleicht noch schnell vorher zu der Chancengleichheit. Ist denn die integrative Schule wirklich Chancengleichheit? Weil wenn du einen Nachteil hast und einfach integriert wirst, kannst du gar nicht die gleiche Chance entwickeln, glaube ich. Weil, oder man sieht ja bei den Argumenten dagegen, du hast dann zu wenig Lehrpersonal, weil du bräuchtest ja für die Kinder fast eine 1-zu-1-Betreuung. Aber willst du eine 1-zu-1-Betreuung für jedes Kind? Weil das führt ja dann auch wieder zu Problemen. Ich meine, wo ist denn die Bezugsperson und so weiter? Und dann hat jedes Kind am Schluss dann irgendwann einen Sonderstatus. Das, also, ich finde, das irgendwie hat nicht so viel mit Chancengleichheit zu tun. Oder? Ich finde, es ist eher dann Chancengleichheit, wenn du versuchst, deinen Kind zu helfen, aber in ihrem Tempo und gerecht, oder? Auf sie abgestützt. Ohne, dass du eben die, die kein Problem haben, behinderst.
Ich glaube, bei der Chancengleichheit ist halt immer so ein bisschen die ältere Perspektive, die bei diesen Befürwortern, weißt du, durchdrängt. Mhm. Dass, wenn du ein Kind hast, das früher halt in eine Sonderschule gegangen wäre, dass du doch versuchst, dass dein Kind, oder willst, dass dein Kind die möglichst normalste Schulkarriere kann machen kann, die es gibt, aus Angst vor dem Stigma. Und du dann auch wahrscheinlich zum Teil zu Recht davon überzogen bist, dass halt ein Sek-B-Abschluss, ein normaler Sek-B-Abschluss, ein weniger Stigma ist, als wenn du ein Kind hättest, das halt immer in einer Sonderschule gewesen wäre. Und du dir darum als Eltern halt die Chancengleichheit so siehst. Aber ob es effektiv dazu führt, dass nachher alle Kinder die gleichen Chancen haben, das ist ja das, was ich sicher auch so ein bisschen das grosse Fragezeichen habe. Weil das, was du angesprochen hast, es ist natürlich schon bitter, habe ich das Gefühl, als Kind. Du hast Schwächen und du bist im Unterricht mit anderen, die das nicht haben. Und dann kommt entsprechendes Personal, heilpädagogisches Personal in die Klasse, wegen dir und vielleicht noch einem anderen Gespönchen. Und ist einfach in jeder Schulstunde, wo die da sind, wird einfach in der Klasse ganz klar gezeigt, hey, das sind jetzt zum Beispiel die zwei, die nicht nachkommen. Und du bist jeden Tag dann eigentlich als Kind mit dem konfrontiert. Und das ist für mich eher eines von den Argumenten, die sehr, sehr stark dagegen spricht, dass du tagtäglich mit dem Kinder konfrontierst, was, dass sie nicht wie die anderen sind.
Das stimmt. Ich weiss noch, bei uns in der Klasse, was ist das? Vielleicht Sekundarstufe war, hat es auch Heilpädagogen gehabt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe dann gar nicht gecheckt, warum das die da sind und warum auch nur für Einzelne. Es war einfach so, ich habe das nicht hinterfragt. Aber ich glaube, es hat dann schon auch Situationen gegeben, weißt, wo dann das auch ein Hänselmotiv sein kann, oder? Weil andere Schüler dann das ausnutzen. Und ich glaube, das ist dann schon auch ein Risiko, das da entsteht, oder? Dass Mobbing nachher intensiver kann sein.
Ja, du bist natürlich in der Klasse, ist ganz klar, hey, du schaffst es nicht. Darum ist wegen dir eine zusätzliche Person im Klassenzimmer und auch das System ist ja grundsätzlich problematisch. Weil es ist ja so, dass je mehr Kinder so einen Sonderstatus haben in einer Klasse, desto mehr Anspruch hat die Schule eben auf zusätzliches Personal. Also du tust in der Schule leider einen Anreiz schaffen, oder? Ich kann mir vorstellen, das ist als Lehrer sicher eine unglaublich herausfordernde Situation. Und deine Lösung ist eigentlich, möglichst vielen irgendwie so einen Sonderstatus zu geben, damit du im Klassenzimmer wegen dieser integrativen Schule eben die Unterstützung brauchst. Und das ist für mich wie so ein System mit diesen Fehlanreizen.
Ja, brutal. Und das zeigt ja auch ein bisschen die Entwicklung, die man manchmal so ein bisschen wahrnimmt, dass irgendwie jeder hat irgendein Problem. Sei es auch nur ein Mini-Problem, aber es wird zu einem grossen Problem gemacht. Und woher kommt es? Man bekommt Geld. Und logisch ist Interesse, dass irgendwie jeder Schüler irgendetwas hat, oder?
Ja, es ist ein totaler Fehlanreiz. Es ist wirklich ein totaler Fehlanreiz. Was ich noch bei den Argumenten dagegen so ein bisschen rausgespürt habe, ist vielleicht in der Irrglaube, dass Integration nur in der Schule stattfinden kann. Ja, wir sind in der Schweiz immer stolz gewesen, vor allem wenn es um die Integration von Ausländern gegangen ist, dass die Schule das anbringt. Das ist so ein Schweizer Wert für mich. Aber man darf schon nicht vergessen, dass es auch andere Funktionen gibt, wo man integrative Massnahmen sein. Und das ist, sei es mir, in einem Sportverein oder sonst überall, wo Kinder ja mit anderen Kindern einem Hobby nachgehen. Auch das ist ganz, ganz wichtig für die Integration. Und da müsste man sich halt schon überlegen und fragen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten als nur die Schule in dieser integrativen Form, wie wir sie jetzt haben. Kann man das nicht auch irgendwie anders auffangen und irgendwie den Kindern auf einem anderen Weg die Möglichkeit geben von der Integration mit Kindern, die eben nicht in der Schule so eine Sonderbehandlung brauchen?
Ja, definitiv. Oder? Und ich glaube, das mit der Integration von der Schule, das funktioniert nur, wenn du einen kleineren Anteil hast von Leuten mit Migrationshintergrund. Das ist aber inzwischen fast nicht mehr der Fall an den Schulen. Entsprechend wird auch die Sprache nicht so können beigebracht werden, weil du ein ganz anderes Niveau hast. Also müssen sich die ja gar nicht unbedingt anpassen auf das Sprachniveau von hier, sondern man passt sich innen an, weil es ja gar nicht anders geht. Ergo können dann alle irgendwie ein bisschen schlechter Deutsch. Und das finde ich dann schon auch problematische Entwicklungen, wenn man das auf unsere Gesellschaft abbricht.
Ganz gratis ist auch das, die integrative Schule nicht. Ich bin ein bisschen suchen, was kostet uns denn das als Steuerzahler. Und es ist so, dass im Kanton Zürich gibt es Zahlen dazu, und zwar rund 100 Millionen Franken pro Jahr werden aufgewendet für so schulische Heilpädagogik in der Regelklasse, also dass man eben Personal hat in der normalen Schule. Dafür, dann, wenn man sich die Kosten anschaut von der Sonderschule und der integrativen Schule, ist man zusammen bei mehr als 500 Millionen Franken pro Jahr im Kanton Zürich. Und das Krasse ist, ein Viertel der Gesamtkosten, die man im Kanton Zürich ausgibt für die Volksschule, der wird eben nur für 4% der Kinder ausgeben. Und das ist dann schon brutal, wenn du das Verhältnis siehst. Und darum, das Ganze nicht ganz gratis, aber ich glaube, man kommt auch nicht davon weg, dass wenn du Sonderbehandlungen brauchst für Kinder, dass das natürlich im Bildungssektor ein hohes teures Preisschild hat. Also an den Kosten wirst du wie wenig machen können, weil wir mittlerweile ja sogar für die einfachsten Ausbildungen im Schulbereich eigentlich einen Hochschulabschluss voraussetzen, der noch oben drauf kommt. Aber es ist ein teures Preisschild, das wir natürlich mit der integrativen Schule auch auf uns genommen haben.
Ja, und weißt du, ich finde, eine Bildung darf etwas kosten. Und gerade ein Land wie die Schweiz, das sehr ressourcenarm ist, das ist unsere grösste Ressource. Das ist das, was uns auch viel Wohlstand gebracht hat. Aber, und jetzt muss ich Klammern auftun. Ich war selber auch mal so ein Sonderschüler, weil ich in der ersten, zweiten Klasse S, R und Sch nicht richtig sagen konnte. Und ich am Morgen früh, bevor die Schule angefangen hat, bin ich auch zu einer Heilpädagogin und musste dann die Buchstaben üben. Und das hat mich dann zu diesem Zeitpunkt sehr fest angeschissen, weil ich nicht verstanden habe, warum ich so viel früher auf muss und all meine Gespännchen nicht. Inzwischen bin ich sehr dankbar, dass ich normal schwätzen kann. Und ich glaube, für solche Sachen ist doch das voll in Ordnung und das hat ja auch niemand gestört und bin ich froh, hat es das Angebot gegeben. Aber es ist dann die Frage, wie viel bringt es? Und ich glaube, hier haben wir einfach eine mega fehlgeleitete Entwicklung, wo weder der Kind, noch den Eltern, noch den Lehrern, noch der Gesellschaft irgendetwas bringt. Und darum, finde ich, kann man sich ja schon überlegen, oder? Zum Beispiel gibt es Fächer, wo du miteinander kannst belegen kannst, zum Beispiel, also nicht gegen Musik und Zeichnen, aber das sind ja so ein bisschen, soll ich sagen, Spassfächer. Auch wenn es sehr schöne Fächer sind, einmal Zeichnen und Musik habe ich nicht so spassig gefunden, aber das ist mein persönlicher Geschmack.
Aber es ist gut, dass du das ansprichst. Oder? Das ist im Fall, ich habe nämlich auch so ein bisschen die Lösungen rausgesucht oder die Varianten, die diskutiert werden als Alternative, weißt du, der integrativen Schule. Mhm. Und das ist gerade eine von den Varianten, und zwar, dass man sagt, man nimmt Schulhäuser und was man macht, ist, man tut die normale Schule und die Sonderschule auf dem gleichen Gelände haben. Und dann versucht man, möglichst Überschneidungen zu machen, wie zum Beispiel Musik oder Zeichnen, wo man dann gemeinsam hat, aber in diesen Fächern wie bei Mathe, Deutsch zum Beispiel, dass man dort dann Training hat. Das ist eine Variante, die zum Beispiel diskutiert wird, wo du genau sagst, hey, wo ist Potenzial da und wo ist Potenzial nicht da, finde ich jetzt eigentlich von der vernünftigeren Ansätze, wo ich sage, hey, da besteht Potenzial, aber es ist eine Platzfrage. Also ich glaube, Schulhäuser bauen ist ein riesen politisches Thema für sich, weil du konsequent Platzmangel hast. So etwas umstellen, das ist ein Projekt, das du auf die nächsten 50 Jahre müsstest angehen.
Voll. Und ich frage mich auch, ein bisschen, ob du überhaupt Schulhäuser müsstest trennen, weil das stigmatisiert auch wieder, weil irgendwann ist allen klar, wo wer ist. Kannst du einfach getrennte Klassen machen, oder? Dann hast du auch wieder untereinander in der Pause auch wieder Austausch, oder? Und dann finde ich, das ist ja das, was man will, oder? Dass du irgendwie gemeinsam soziale Kontakte kannst knüpfen. Und das kannst du, finde ich, genau so machen. Aber ich meine, wir diskutieren ja jetzt sehr sachlich über das Thema, aber das ist eigentlich sehr selten der Fall. Findest du, man kann eigentlich sachlich über das Thema diskutieren?
Ich finde es mega schwierig immer politisch, dann, wenn es um Kind geht. Das ist so ein Minenfeld, das du hast. Und gerade wenn du danach, weißt, auch im Gespräch bist mit Eltern, oder? Und du halt selber kein Kind hast, du dich nur an deine Kindheit magst erinnern und deine Schulzeit, merkst du halt einfach, wie viele Emotionen in diesem Thema sind. Aber wir müssen sachlich darüber reden. Wir müssen Studien haben, wie jetzt eben die, die ich rausgesucht habe aus dem Jahr 2021, die sagt, hey, look, mehr als 15-20% hat einen negativen Einfluss auf die anderen Schüler in der Klasse. Und das sind Hard Facts. Und darum müssen wir über die integrative Schule reden können. Und darum müssen wir auch über Lösungen können diskutieren. Und dort müssen wir alles auf den Tisch stellen. Wir müssen darüber diskutieren, wenn wir zurück zum alten Modell. Gibt es Varianten dazwischen? Was wollen wir überhaupt in der Bildungspolitik haben? Und darum ist die sachliche Diskussion so wichtig für mich, weil im Endeffekt, wir wollen ja alles als Beste für die schulische Ausbildung von Kind. Aber das Problem ist halt, das Individualinteresse von Eltern. Sehr emotionales Thema, die sagen, hey, ich will unbedingt, dass mein Kind in eine normale Schule geht. Es gibt aber Eltern, die sagen, hey, wir wären glücklich, gäbe es eine Sonderschule, weil unser Kind kommt offensichtlich nicht an und hat es und leidet darunter. Mhm. Und dann aber die gesamte Perspektive, einerseits von der gesamten Klasse, oder? Aber auch Perspektive von uns als Bürger, was soll unsere Schule als Ziel erreichen? Und zwischen diesen Ebenen zu manövrieren, finde ich sehr, sehr schwierig, wie da ganz vieles auch vermischt wird miteinander.
Voll, aber in der Gesellschaft hat man ja schon selber auf Lösungen suchen. Weil, wie du hast gesagt, oder, die Leute, die jetzt Eltern sind, merken die Probleme hautnah. Und Leute, was wichtig ist, dass ihre Kinder ausgebildet werden und eine gute Ausbildung bekommen, die greifen auf alternative Mittel zu. Und das ist einerseits Homeschooling und Privatschule. Gami, kennst du eins von diesen Modellen persönlich? Was haltest du davon?
Das ist ja so ein Minenfeld. Ja. Das ist so ein Minenfeld. Vielleicht mache ich trennen. Ich meine, bei mir war Privatschule halt immer ein Thema. Meine Eltern sind aus Frankreich. Der französische Staat zahlt sehr, sehr viel Geld für Schulen im Ausland. Also es gibt das Lycée Français. Das ist mittlerweile mehr als nur ein Lycée. Du hast von Kinski, Primarschule, Sek, Gimi, hast du alles dort drin. Und das war immer ein Diskussionspunkt gewesen. Aber klar, Privatschulen sind vor allem aus meiner Zeit, wo ich das noch beobachtet habe, ist ja so, wenn du die Gymi-Prüfung zum Beispiel nicht bestehst, oder dass es dort Alternativen gegeben hat, dass du eine andere Matur hast können machen oder wo dann trotzdem anerkannt worden ist. Aber wenn du natürlich eine Gesellschaft hast, wo du unzufrieden bist mit der Volksschule, und dann die Entwicklung geht, dass schon Kinder in der Primarschule in eine Privatschule gehen, wegen dieser Unzufriedenheit der Eltern, dann haben wir ja versagt als Gesellschaft. Weil wir sind doch stolz auf unsere Volksschule. Und wenn das das Resultat ist, dann haben wir ein gröberes Problem.
Brutal. Und ich finde das ganz, ganz schwierige Entwicklung. Weil ich selber bin wirklich mega stolz auf unser System. Weil ich glaube, eine gute Volksschule, das ist eben echt die Chancengleichheit. Oder? Weil bei uns ist es möglich, egal aus was für einem Hintergrund du kommst, du kannst studieren, du kannst Bundesrat werden, du kannst CEO werden, du kannst was auch immer werden, wenn du selber mitschaffst. Und das wird nach und nach immer mehr unterwandert mit genau solchen Entwicklungen, oder? Weil ich meine, also ich kenne Privatschulen auch nur aus dem, eben, hast du das Gymi nicht geschafft, die Eltern haben genug Geld gehabt, also bist du an einer Privatschule. Aber es gibt natürlich die andere Dimension von diesen Elite-Privatschulen, oder? Und das ist natürlich auch wie eine Gesellschaft in sich, oder? Du hast eigentlich keinen Kontakt mit der Außenwelt, sage ich mal, oder mit anderen
Gesellschaft zu teilen. Und das finde ich eben schon auch mega schwierig. Und darum bin ich froh, dass es das in der Schweiz eigentlich nicht so gibt. Oder ich meine, selbst Kinder von Milliardären, Millionären gehen meistens in der Schweiz in die Volksschule. Und das finde ich eine unglaublich grosse Qualität auch für Toleranz gegenübereinander. Oder es gibt eben Leute oder Kinder aus reichem Elternhaus, es gibt Kinder aus finanzschwachem Elternhaus und trotzdem kommt es auf die individuelle Leistung drauf an. Und das finde ich eben schon eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Ich finde, das hat uns immer stark gemacht als Schweiz. Das war unser Aushängeschild gewesen. Wir machen es immer wie mehr kaputt.
Ja, wie wir aber auch Lehrpläne haben, die immer weniger auf Leistung setzen. Also das ist ja also ein Grundproblem, dass wenn du Eltern hast, die davon überzeugt sind, dass Schule einem Leistungsprinzip nachgeht und nicht einfach Kompetenzen erlernen. Ja, wo bist du denn bei denen, die Geld haben, die können dann ihre Kinder in eine Privatschule schicken, wo eben das Prinzip noch hat, dass man sagt, hey, wir wollen möglichst das Kind Leistung anbringen und auch lernen, dass Leistungsgesellschaft etwas Positives ist. Und darum sind wir auch selber schuld auch an dieser Entwicklung, dass das überhaupt passiert ist. Du hast noch etwas Zweites angesprochen, das Homeschooling.
Mhm.
Das ist in der Schweiz wirklich, wenn du es anschaust, sind um die 4'000 Kinder oder so, ist eher so die Ausnahme und die meisten ist so im Primarschulalter, wo man Homeschooling macht, aber eigentlich überhaupt nicht so normal in der Schweiz. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, dass dort eine ganze Frustration von Eltern da sind, die sagen, hey, ich habe kein Vertrauen mit Volksschule und darum entscheide ich mich auch für etwas wie ein Homeschooling und ich habe alles unter Kontrolle.
Ja, und ich finde auch Homeschooling ganz eine schwierige Angelegenheit. Weil zum Beispiel in vielen Kantonen, auch im Kanton Bern, musst du keine Lehrerausbildung haben. Du hast doch, also klar, du musst ja Lehrplan halten, aber ja. Und da bezweifle ich einfach schon, und das tut mir leid, aber das mache jetzt einfach einen Grundsatzzweifel, dass da wirklich ausreichend kann vermittelt werden. Und der viel wichtigere Punkt für mich ist, dass die soziale Fähigkeit, finde ich, fehlt. Weil wenn du immer in deiner Wohlfühloase bist, wo du immer geliebt wirst, die alle gerne haben, und nachher bist du unter Umständen noch Einzelkind oder hast nur ein Geschwister, dann wirst du ja nie gross lernen oder bis eigentlich eine lange Zeit nicht lernen, wie du mit sozialen Konflikten musst umgehen musst, wie du dich kannst behaupten, wie du dich durchsetzt. Und sorry, im Leben hat einfach niemand auf dich gewartet, oder? Und desto früher du das lernst, desto besser, habe ich das Gefühl, desto eigenständiger bist und desto selbstbewusster kannst du werden. Und das finde ich sehr, sehr wichtig für eine Gesellschaft. Das finde ich im Homeschooling schon ein bisschen schwierig.
Aber auch das ist aus meiner Sicht auch von mir aus gesehen Kritik an der integrativen Schule. Ich meine, was bringt das auch einem Kind bei? Oder es muss immer die Frage sein, tut uns die Volksschule unsere Kinder aufs Leben danach, und das gibt es, vorbereiten? Und wenn du natürlich als Kind lernst, dass je mehr Probleme du hast, du Unterstützung bekommst und Hilfe und du in einem Sondersetting bist in der Klasse, ist das für mich ja irgendwie nicht das Richtige, weil ich habe das Gefühl, du musst doch den Kindern beibringen, ihre Probleme selber zu lösen und sie anzugehen. Und da bin ich auch schnell mal bei der Verantwortung der Eltern. Wo bleibt die? Wird die Heime noch die Aufzüge angeschaut? Tut man sich mit dem auseinandersetzen, was das Kind in der Schule macht? Und ist man dann auch bereit, mit dem Kind anzuhocken und zu helfen? Oder ich bin überzeugt, es gibt 300 Millionen Programme für alles an Kindern, die sie an Unterstützung noch haben können, neben der Schule. Übernehmen die Eltern noch tatsächlich die Verantwortung, ihre Kinder zu unterstützen, damit sie in der Schule besser werden können, mitheben? Oder hat man irgendwo mal schon ins Handtuch geworfen und gesagt, die Verantwortung ist schon lange nicht mehr Teil von unserer gesellschaftlichen Kultur, dass Eltern das machen? Und das ist an mich ein grosses Fragezeichen, dass man früher wahrscheinlich zuerst mal doch bei den Eltern nachgeschaut hat und gesagt, hey, ihr müsst jetzt da schauen und nicht der Staat.
Voll, aber ich meine, es ist ein bisschen ein Symptom von unserer Gesellschaft. Wir schieben immer mehr an den Staat ab. Und ich finde, dass du Kindern hilfst, die von daheim keine Unterstützung erfahren. Das finde ich richtig, weil Kinder können nichts dafür, oder? Aber nicht einfach del Geld, weil man stößt ein bisschen an, oh nein, wir brauchen jetzt 10'000 Hilfe. Ich meine, also ich war mathematisch eine absolute Pfeife. Und dann haben halt meine Eltern irgendwann mal gesagt, so, ja, komm, jetzt gehst du in die Nachhilfe, jetzt schauen wir das an und so. Oder da hat man von sich selber aus mal einen Anstoß gemacht, ob das überhaupt klappt oder nicht. Und da hat niemand müssen helfen.
Wir haben wirklich ein Problem, dass wir den Staat als Antwort suchen für erstens ein Problem, das er auch selber geschaffen hat. Und das ist für mich als liberaler Mensch wie eine Fehlentwicklung. Und darum sage ich seit Jahren, ich bin für eine freie Schulwahl. Es sollte Konkurrenz geben unter den Volksschulen. Du sollst dürfen zum Beispiel Lehrer besser zahlen in einzelnen Schulhäusern als andere, dass du doch möglichst als Schule dem Wettbewerb ausgesetzt bist. Und verstehe, ich will nicht amerikanische Zustände, verstehe nicht, was den Preis anbelangt von der Schule. Aber dass Schulen doch einem Wettbewerb gegenseitig ausgesetzt sind und nur so das beste Ergebnis kann kommen. Eben, was haben wir für Lehrer? Was ist der Anspruch an Schule? Was wollen wir? Habe ich das Gefühl, das wäre mal eine Lösung, um das anzugehen.
Voll. Und ich glaube, wir sollten auch aufhören, die Leistungsgesellschaft oder auch den Leistungsgedanken der Schule zu verteufeln. Weil nur wenn wir genug gute Leute haben, können wir unsere integrative Schule auch leisten. Weil wenn wir dann alle irgendwie so ein bisschen mittelmässig und runter kratzen, was völlig in Ordnung ist und das soll so geil, ich meine, nicht jeder muss einen Nobelpreis gewinnen und jeder ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Aber das alles muss man sich auch können leisten. Und darum finde ich, ist es nicht schlecht, auch Leistung zu verlangen und Leistung zu fördern, wenn sie jemand erbringen kann.
Darum wäre so ein bisschen meine Frage an dich. Was würdest du machen, wenn du dann vielleicht mal Mami wirst und sich so die Frage von der Schule stellt und sich vielleicht auch herausstellt, ja, dein Kind kommt in eine Schulklasse, wo es viele Kinder hat, die Betreuung brauchen oder dein Kind Betreuung braucht. Wie würdest du mit dieser Situation umgehen?
Also ich glaube, wenn jetzt mein Kind wirklich Betreuung braucht, weil es wirklich etwas hat, nicht einfach irgendwie, man findet auch, der checkt jetzt nicht sofort, was 12 plus 8 ist, weil das hat es in meinem Zeugnis damals geheissen. Und ich bin nicht als Förderkind eingestuft worden. Oder dass man nicht sofort sagt, ja, der hat jetzt etwas, obwohl er gar nichts hat und vielleicht gerade ein bisschen langsamer ist. Ich glaube, dann wäre ich schon dafür, oder, dass man hilft. Aber wenn man merkt, das löst nur Frustration aus, dann würde ich schon auch dafür schauen, dass du irgendwie vielleicht in eine Sonderklasse hineinkommst. Weil eben, ich finde genau das Erfolgsgefühl, irgendwie auch Leute finden, die ein bisschen gleich sind, ähnlich sind, finde ich schon auch sehr wichtig. Und so. Und eben, ich fände halt das Modell, dass du gewisse Fächer zusammen hast und die anderen getrennt, sehr gut. Und das würde ich, glaube ich, als Mami auch sehr unterstützen. Und auch, wenn mein Kind selber das nicht bräuchte, aber irgendwie unterfordert wäre, bis ein normaler Schüler ist, der einfach nicht sieht, aber abgelenkt wird durch das. Ja, schwierig. Aber für mich ist halt Privatschule und Homeschooling das allerletzte Mittel. Also ich glaube, das würde ich trotzdem nicht machen.
Ich bin eher auf der anderen Schiene. Also grundsätzlich halt auch die Enttäuschung, die ich teile in der Volksschule. Auch, dass der Leistungsgedanke immer weniger eine Rolle spielt und ich das nicht als etwas Positives sehe, sondern ich davon überzeugt bin, dass man Kind muss aufs Leben vorbereiten und dort wird halt einfach Leistung verlangt. Und wenn das nachher bedeutet, dass ich halt wirklich so weit muss gehen und um eins meiner Kinder in eine Privatschule stecken, damit es das bekommt, dann würde ich den Schritt machen, aber es hat ganz tiefe Wurzeln drin in der Enttäuschung von, wie unsere Volksschule funktioniert, weil, wie der Markus gerne schreibt, ein Viertel der Jugendlichen sind eigentlich faktische Analphabeten. Sie können ja nicht mal mehr einfache Texte verstehen und lesen und muss sagen, Jesus Gott, also wenn ich daheim am Aufzugtisch bin mit meinen Kindern und muss feststellen, die lernen nicht mal mehr richtig lesen, würde ich sagen, gut, dann müssen wir eingreifen. Das ist nicht meine Vorstellung und dagegenhalten. Aber ich wünschte mir ja, weißt, dass es anders wäre.
Ja, und darum bin ich mega, mega dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich. Meine Eltern haben immer gesagt, Bildung, das ist dein Kapital, das ist A und so und da musst du investieren. Und ich hoffe, dass ich das meinen Kindern mal mitgeben kann. Aber es ist ja so, dass wir beide kein Kind haben. Aber es gibt da draußen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sicher viele, die frisch älter geworden sind oder ihre Kinder gerade eingeschult wurden oder das schon durch ist. Und es würde uns jetzt natürlich enorm interessieren, was habt ihr für Geschichten zu erzählen mit der integrativen Schule? Wie habt ihr das erlebt? Und gerne würden wir im nächsten Podcast eure Geschichte erzählen, anonym oder nicht anonym, das könnt ihr uns natürlich sagen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns das auf unserem privaten Kanal oder auch unserem Social Media Nebelspalterinnen oder auch sonst aufs E-Mail zukommen. Das nimmt uns enorm Wunder.
Also unbedingt dünnt uns kontaktieren. Das wäre unglaublich spannend, eure Perspektive zu hören und auch euch zu verstehen, wie euch das als Eltern ergangen ist oder gerade aktuell ergeht. Also unbedingt schreibt uns und wir freuen uns, wenn wir tatsächlich das auf nächste Woche anbringen, eine Folge mit euch in Geschichten zu machen.
Genau, und in diesem Sinn sind wir nächste Woche auch wieder um 6 Uhr am Morgen für euch parat mit vielen spannenden Geschichten.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.